Wie bist du eigentlich dazu gekommen, politische Geschäftsführerin der Piraten zu werden oder werden zu wollen?
Ich engagiere mich ganz lange in der Bürgerrechtsbewegung, seit mehr als 5 Jahren, und habe mich immer für digitale Bürgerrechte sehr stark interessiert. Das hängt auch damit zusammen, dass meine Eltern beide ITler sind und ich quasi mit Internet und Computern aufgewachsen bin. Und ich fand es erschreckend, was die Bundesregierung der letzten Jahre nach dem 11. September so alles an Gesetzesänderungen durchgeprügelt haben, an Grundrechtseinschränkungen. Und ich wollte einfach etwas dagegen unternehmen. Bei jedem anderen Thema hatte ich so das Gefühl, irgendjemand kümmert sich darum. Da gibt es irgendwie, bei Umweltschutz kümmert sich irgendjemand drum. Und bei sozialen Fragen gibt es auch schon irgendwelche Initiativen. Das ist zwar alles nicht befriedigend, aber irgendjemand hat es auf dem Schirm. So, und beim Thema Überwachung im Netz, beziehungsweise Grundrechteabbau, hatte ich das Gefühl, da kümmert sich keiner drum. Und da bin ich erstmal zur Politik gekommen. Ja, dann dachte ich ganz lange, das kann man irgendwie außerparlamentarisch regeln und man kann sich in Bürgerinitiativen und Vereinen engagieren, aber ich bin mir einfach so oft belogen und betrogen vorgekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, ich trete jetzt bei der Piratenpartei ein, weil wir das auch in den Parlamenten durchsetzen müssen, weil es kein anderer für uns tut. Und dann war ich erstmal Mitglied, habe auch in Niedersachsen für den Landtag kandidiert und dann stand die Neuwahl des Bundesvorstands an. Ja, und weil ich halt auch Bundestagskandidatin bin und wirklich der Meinung bin, wir müssen es jetzt mit dem Bundestag auch schaffen, der Themen wegen, weil die sonst einfach wieder unter den Tisch fallen, habe ich dann auch für den Bundesvorstand kandidiert.
Als Studentin und freie Journalistin und darüber hinaus natürlich mit deinem politischen Amt hast du ja relativ viel um die Ohren. Wie viel Freizeit bleibt da noch oder wie bekommt man das alles unter einen Hut?
Ehrlich gesagt habe ich momentan recht wenig Freizeit, weil ich eigentlich sehr viele Termine jetzt habe, vor allem Pressetermine, aber auch Treffen mit Verbänden oder auch eigene Parteiveranstaltungen. Ich habe das große Glück, dass ich einen Job habe, bei dem ich Homeoffice machen kann und freie Zeiteinteilung. Das heißt, es ist egal, wo ich einen Artikel schreibe. Hauptsache, ich habe Internet. Und es ist auch egal, wann ich den schreibe. Hauptsache, ich schreibe ihn irgendwann. Und das ist ein großes Glück, das nicht viele haben. Von daher ist Job eigentlich ganz gut vereinbar damit. Ich habe natürlich auch das Glück, dass ich ein finanzielles Polster habe von den vorherigen Jobs, die ich hatte. Und beim Studium habe ich mich einfach dazu entschieden, dass ich die Masterarbeit jetzt einfach mal hinten anstelle und ein Semester länger mache, weil mir das momentan einfach wichtiger ist, Politik zu machen.
Du hast ja eben schon erwähnt mit deinem Homeoffice und darüber hinaus hast du ja die vielen Termine und die Bundesgeschäftsstelle ist in Berlin. Das heißt, vielleicht hast du da auch noch ab und zu tun. Wo hältst du dich da überwiegend auf oder kommst du da schon ein bisschen durcheinander?
Ja, teilweise ist es schon sehr stressig. Also ich hatte schon Wochen, da habe ich nur einen Tag zu Hause geschlafen und den Rest der Zeit habe ich in anderen Städten verbracht. Ich bin sehr viel in Berlin, weil auch viele Pressetermine in Berlin sind, weil da einfach die großen Redaktionen sitzen. Aber das ist eigentlich ganz gar nicht so schlimm, weil ich auch mal da gewohnt habe und ich habe auch Freunde, die da sind und dann penne ich eigentlich in derselben WG immer auf der Couch und es ist eigentlich auch immer ganz angenehm, dass ich dann auch nochmal meine Freunde zu Gesicht bekomme. Da kann man schon das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Wie viele Interviewanfragen wie diese trudeln da so tagtäglich ein bei dir?
Direkt nach der Wahl hatte ich beispielsweise an einem Tag 22 Pressetermine und das war schon ein ganz schöner Hammer. Also da war man irgendwann auch ganz schön durchgenudelt und wusste gar nicht mehr, was man wem wie gesagt hat. Und man wurde nur von einem Termin zum nächsten geschleust. Das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil es meistens immer dieselben Fragen sind und man auch natürlich irgendwann müde ist, ganz klar. Also ich fand es ganz gut, dass immer Leute zwischendurch auch direkt nach der Wahl gesagt haben, so Katha, nimm dir jetzt mal eine Pause. Hier, wir haben dir was zu essen hingestellt, isst das mal, trink das mal, weil ich habe das in dem Moment gar nicht realisiert. Das war wie in so einem Film sein quasi.
Was macht da persönlich mehr Spaß, sich bei Markus Lanz oder Maybrit Illner mit hinzusetzen und zu diskutieren oder mit der Neon in Osnabrück in die Studentenkneipe zu gehen?
Mir macht es schon deutlich grundsätzlich mehr Spaß, mit Printjournalisten zu sprechen, weil ich Fernsehen immer ein bisschen anstrengend finde. Ich habe auch keinen Fernseher, ich gucke nie Fernsehen. Ich persönlich finde solche Talkshows auch meistens ein bisschen verkürzt. Es ist halt immer so ein gewisses Format und da muss man sich reinpressen und muss irgendwie 2, 3 Statements haben, die dann irgendwie auch sitzen müssen und man unterhält sich einfach nicht so, wie man sich normalerweise ja mit jemandem unterhalten würde, wenn man in der Kneipe sitzt. Oder es ist nicht möglich, Nachfragen zu stellen oder Argumente auszuformulieren. Und grundsätzlich fühle ich mich 10-mal wohler, irgendwie, weiß ich nicht, ein normales Interview zu haben, als wenn ich mich vor eine Fernsehkamera setze. Das stresst mich unglaublich.
Liest du das eigentlich nochmal durch, so die Interviews, beziehungsweise guckst du dir die Sendung nochmal an? Zum Beispiel jetzt dieser Artikel in der Neon oder es gab auch in der Bild dann nach deinem Auftritt bei Markus Lanz einen ziemlich merkwürdigen Artikel. Nimmst du das danach noch wahr?
Teilweise. Also manchmal hat man auch gar nicht die Zeit, um sich das alles nochmal durchzulesen und zu gucken, was da jetzt eigentlich rausgegriffen wurde. Die Fernsehauftritte habe ich mir ganz lange nicht angeguckt. Aber ich habe letztens mal einen Abend mir Zeit genommen und mir das alles nochmal angeschaut, um das auch nochmal zu reflektieren, wie man eigentlich rüberkommt oder was man eigentlich gesagt hat, weil es ja auch geschnitten ist. Also beispielsweise bei Lanz ist es so, dass die Sendung in der Aufnahme viel länger dauert als das, was nachher ausgestrahlt wird. Da wird auch viel zusammengeschnitten und da fand ich es ganz gut, das nochmal zu sehen, was eigentlich draus geworden ist. Also ich gucke es mir manchmal an, manchmal nicht. Natürlich, manchmal ärgert man sich auch. Man ärgert sich, man hätte Sachen klarer formulieren können, anders sagen sollen, vielleicht auf den Punkt kommen müssen. Aber es ist halt, also wir sind halt alle keine Medienprofis bei den Piraten und ich glaube, das ist aber ja, manchmal gar nicht so schlecht, weil viele Leute auch ganz schön gelangweilt sind von immer diesen gleichen Floskeln, die man da um die Ohren geschlagen bekommt und dass Leute einfach nicht wie normale Menschen reden, sondern dass es quasi so ein Politikersprech ist, dass man da abnudelt.
Gibst du generell den Medien, die du selber konsumierst, lieber ein Interview, dass du sagst, okay, das vielleicht zum Beispiel Studentenradio hörst du selber gerne oder halt kleinere Zeitungen, dass du dann sagst, da gehe ich dann auch lieber hin oder mit denen spreche ich lieber?
Also es ist halt schon so klar, dass man da irgendwo einen Unterschied macht, wenn man eine Zeitung vorher gelesen hat oder eine Sendung gerne guckt oder halt vielleicht sogar ein Abo von einer Zeitung hat, dass man da sich denkt, oh, von dem Journalisten habe ich ja schon mal Sachen gelesen oder so. Das ist natürlich dann schon spannend. Aber ich finde, es kommt immer ganz auf die Redakteure an. Das sind ja halt auch Menschen, ich bin ja auch selber Redakteurin. Und da gibt es manchmal Sachen, die einen echt überraschen, die man nicht so gedacht hätte. Ich glaube, das interessanteste Interview, was ich bis jetzt geführt habe, war tatsächlich mit einem Redakteur von der Bunden. Und das hätte ich niemals erwartet. Ich dachte, da kommen nur Fragen nach Privatleben und irgendwie Liebesleben und irgendwie Homestory-mäßig. Aber das war gar nicht so. Die erste Frage, die er gestellt hat, war, was ich denn davon halte, Teilzeitparlamente einzuführen und grundsätzlich, wie ich unterschiedliche Parteienkritiker bewerte und ob ich diverse Bücher gelesen habe, die er gelesen hat. Und das war ein super tiefgründiges Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht und eigentlich bin ich da mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangegangen, weil ich auch nicht die Bunte lese, höchstens mal im Wartezimmer beim Arzt. Und ich dachte eigentlich, das wird so Boulevard, aber war es dann gar nicht. Also da erlebt man auch eine ganz krasse Überraschung.
Marina Weißband wurde ja auch von einem Männermagazin mal zur schönsten deutschen Politikerin gekürt. Und du hörst unheimlich viele Vergleiche immer mit ihr und du hast ja auch das gleiche Amt wie sie damals inne. Wie sehr nerven dich die Vergleiche, beziehungsweise wo siehst du vielleicht den entscheidenden Unterschied, dass ihr nicht so ähnlich seid, wie es immer dargestellt wird oder immer in die gleiche Schublade gesteckt wird?
Ja, ich glaube, es ist schon so, dass Medien so funktionieren, dass man oft sich erstmal an etwas, was man kennt, etwas Bekanntem orientiert. Und bei den Piraten ist es ja so, dass nicht viele Frauen in der Öffentlichkeit stehen. Und es ist eben so, dass Menschen sich erstmal an Personen orientieren, auch die sie kennen. Und wenn eine neue weibliche politische Geschäftsführerin, die halt auch jung ist, dann gewählt ist, dann war es aus meiner Sicht klar, dass dann irgendwie ja der eine oder andere dann schreibt, so, ja, das ist die neue Marina Weißband. Aber es ist ja schon so, dass ich ein ganz eigener Mensch bin, der auch eine eigene Geschichte hat, wie er zu Politik gekommen ist. Also ich bin Bürgerrechtlerin, ich habe mich lange Jahre mit diversen Verfassungsbeschwerden auseinandergesetzt, war öfter mal in Karlsruhe Post vorbeibringen, um Gesetze zu verhindern, habe Demonstrationen organisiert und ich habe einfach eine eigene Geschichte und ich glaube, das braucht auch Zeit, bis man das kommuniziert hat. Aber ja, die Zeit muss man, glaube ich, auch dann zugestehen, bis da so eine Einsicht ist. Aber ich glaube, das läuft momentan schon ganz gut. Also viele Pressevertreter haben mittlerweile gelernt, dass es nicht so zielführend ist, mich über private Sachen zu fragen, weil ich dann meistens sagen werde, nee, ist privat oder dazu sage ich nichts, weil ich da halt auch, weiß ich nicht, im normalen Leben bin ich auch nicht bei Facebook und nur weil ich jetzt ein politisches Amt habe, werde ich halt meine Einstellung zu Privatleben und politischer Arbeit da nicht ändern. Und eine andere Sache ist natürlich auch, dass auch die Medien, glaube ich, auch so ein bisschen erwarten, ja, ein junges Mädel, das Politik macht, kommt in eine Talkshow, sollte sich mal irgendwie aufbrezeln oder so. Bei Lanz haben sie mich zwei-, dreimal gefragt, ob ich mich noch umziehen möchte, weil ich eine Hose anhatte. Und ich meinte halt jedes Mal so, nee, also ich laufe sonst halt auch so rum, ich werde mich jetzt nicht umziehen. Und das wird dann halt irgendwann akzeptiert. Und ich glaube, das ist halt auch immer so, dass Menschen sich auch im Alltag an Schubladen orientieren, an Bekannten. Und das ist ja auch erstmal ganz normal und menschlich. Und es ist aber, glaube ich, schon so, dass ich in der Hinsicht halt schon anders bin. Ich setze ja auch ganz andere Schwerpunkte.
Im Falle, dass ihr, wie du so schön gesagt hast, die Bundestagswahl wuppen werdet, mit wem könntet ihr koalieren? Gab da solche Vorstellungen, wo es politisch, wenn man sich mal an der Regierung mitbeteiligt, hingehen könnte?
Ja, grundsätzlich sehen wir das politische System, so wie es jetzt funktioniert, sehr kritisch. Es ist ja so, wenn jeder Mensch wählt eine Partei, weil er vielleicht in einem Parteiprogramm gelesen hat, die und die Forderungen finde ich gut. Und dann werden die Ergebnisse bekannt gegeben und es zeichnen sich Mehrheiten ab und dann geht's in die Koalitionsverhandlungen. So, und die finden hinter verschlossenen Türen statt. Und da kann es dann passieren, dass die Forderungen, für die ich vielleicht eine Partei gewählt habe, unter den Tisch fallen, weil dafür dann irgendwas anderes umgesetzt wird. Und diese intransparenten Koalitionsverhandlungen, wo der Wähler, aber auch normale Parteimitglieder überhaupt nicht reingucken können, was da jetzt eigentlich passiert und da auch keinen Widerspruch einlegen können, wenn da was schiefläuft, sehen wir grundsätzlich kritisch. Also da würden wir uns grundsätzlich, egal mit welcher Partei, dagegen aussprechen. Das heißt, wenn jemand Piraten wählt, kann er ein Zeichen setzen und sagen, Leute, wenn ihr schon eine Regierung bildet, egal welche, so, dann muss das aber transparent ablaufen. Und ein weiterer Punkt, der aber nicht für uns problematisch ist, aber wohl für andere Parteien, ist die Tatsache, dass wir keinen Fraktionszwang haben. Das heißt, bei uns gibt es nicht so etwas wie eine Parteiraison, dass dann gesagt wird, wir sind jetzt irgendwie eine Koalition oder ja, wir sind jetzt Opposition, wir müssen jetzt immer dagegen stimmen, egal ob der Vorschlag gut oder schlecht ist oder andersrum. Sondern bei uns ist es so, dass die Abgeordneten ihrem Gewissen verpflichtet sind und sich ihrem Wähler gegenüber rechtfertigen müssen und nicht einer Parteilinie. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo eigentlich alle Parteien ein grundsätzliches Problem hätten, mit den Piraten zu koalieren. Aber ich persönlich sehe das eher als Chance, denn in dem Moment, wo man Zyklein an der Waage ist, kann man da wirklich etwas im politischen System verändern. In Schleswig-Holstein gab es nach der Landtagswahl eine ganz interessante Situation. Und zwar gab es da eine sehr, sehr knappe Mehrheit für die Regierungskoalition. Und als der Ministerpräsident gewählt werden sollte, war dann eben die Frage, ob die Piraten ihn mitwählen. Und da haben die Piraten gesagt, naja, das müssen wir uns erstmal durch den Kopf gehen lassen. Erstmal wollen wir mal gucken, was im Koalitionsvertrag drinsteht und ob die Sachen uns gefallen. Und da haben die Piraten gesagt, so ja, also eine Koalition, wo halt irgendwie Vorratsdatenspeicherung oder ähnliche Überwachungssachen drinstehen, werden wir halt grundsätzlich nicht unterstützen. Und dann musste sich der Kandidat dann vorstellen, der Landtagsfraktion, und musste dann erstmal erklären, was er vorhat, wie er welche Posten besetzen will. Und das wurde dann gestreamt, das heißt, jeder konnte dazugucken und auch unbequeme Fragen stellen. Und abschließend haben dann die Piraten in Schleswig-Holstein eine Umfrage unter den einzelnen Mitgliedern gemacht im ganzen Landesverband und gefragt, na, sollen wir den Typen jetzt mitwählen, können wir das tragen? Und da haben 66% gesagt, so ja, komm, könnt ihr mitwählen. Und dann haben die Piraten in der Landtagsfraktion dann dementsprechend abgestimmt. Und das wäre eine Möglichkeit, wie man so ein Problem lösen könnte, dass wir sagen, wir wollen mehr Beteiligung, wir wollen, dass sich das System auch ändert. Und ja, eine Entwicklung, die man eigentlich in allen Landesparlamenten, in denen wir vertreten sind, sieht, ist, dass dadurch eine Tendenz gestärkt wird, dass immer öfter mal einzelne Mitglieder von Fraktionen gegen die eigene Fraktion abstimmen und nach ihrem eigenen Gewissen, unabhängig davon, ob es politisch, taktisch klug ist, sondern einfach in der Sache. Und ja, in den einzelnen Landtagen arbeiten wir eigentlich auch mit ja, allen demokratischen Parteien zusammen. Wenn ein Antrag gut ist, dann stimmen wir dafür. Wenn ein Antrag schlecht ist, dann stimmen wir dagegen. Und ansonsten bringen wir uns konstruktiv ein. Also wenn beispielsweise die CDU einen Antrag einbringt zu Frauenhäusern und der ist gut, dann unterstützen wir den, unabhängig davon, was wir sonst von der CDU halten. Und ich glaube, das ist ein genereller Gewinn für alle Parlamente, denn momentan erleben wir es ja so, dass ganz oft irgendwelche coolen Anträge eingereicht werden, beispielsweise von der Linken. Und die stehen vielleicht fast eins zu eins in einem Programm von den Grünen oder der SPD. Und dann wird trotzdem dagegen gestimmt, weil man kann ja keinen Antrag von der Linken annehmen. Und dann wird ein oder zwei Wochen später fast derselbe Antrag eingebracht, dann vielleicht aber von den Grünen oder von der SPD. Und dann sind alle dafür. Und ich glaube, also A, verbrennt es unglaublich viel Energie und Zeit. Und B, ist es einfach an dieser Stelle irgendwo verlogen. Also das ist halt, das ist nicht das, wie ich mir Politik vorstelle. Das ist halt taktisches Spielchen und dazu sind die Themen viel zu wichtig, um da halt irgendwie nur auf eigene Macht und Prozente aus zu sein.
Um nochmal auf die Bundestagswahl zurückzukommen, mit welcher Partei siehst du inhaltlich oder politisch die meisten Schnittmengen?
Ja, es kommt wirklich aufs Themenfeld an. Also beim Thema innere Sicherheit und Überwachung würde ich tatsächlich so sehen, dass wir da wenig Überschneidungen haben mit FDP, SPD, am wenigsten CDU, Grüne auch wenig, die sind, die schließen gewisse Dinge halt nicht aus und da wären, glaube ich, die meisten Überschneidungen bei der Linken. Andererseits haben wir auch bei vielen Sachen ein Alleinstellungsmerkmal, beispielsweise sind wir ja für das bedingungslose Grundeinkommen, das heißt, wir sind der Meinung, dass die Menschenwürde erstmal unantastbar ist und das hat auch einen ökonomischen Aspekt. Wenn jemand Existenzangst hat, dann kann er nicht in Würde leben und das ist beispielsweise etwas, das hat keine andere Partei so konsequent in ihrem Programm. Also ja, da könnte ich mir noch vorstellen, dass das am ehesten bei der Linken oder bei den Grünen ansatzweise vielleicht bei der SPD drin ist, aber die SPD ist ja beispielsweise dann halt wieder zusammen mit den Grünen hat Hartz IV zugestimmt und ist auch nicht, also wird da wahrscheinlich auch nicht krass zurückrudern und wir haben im Programm dann drinstehen, ja, die also die Hartz IV-Gängelung, die jetzt momentan gemacht wird, ist einfach unterhalb jeglicher Menschenwürde-Gürtellinie. Also ja, es ist, ja, kommt, also andererseits im Bereich Bürokratieabbau und nicht Soziales, ist halt wieder Schnittmenge mit der FDP. Also ich glaube, wir sind halt im Parteispektrum, ja, in den unterschiedlichen Themengebieten halt schon neuartig aufgestellt. Also ich glaube, dieses ja, gängige Parteienspektrum spiegelt auch nicht mehr so den Zeitgeist wider, weil einfach es viel schöner wäre, wenn man wirklich auch ja, einzelne Themen vielleicht pushen könnte, wenn man das Wahlrecht irgendwie so ändern könnte, dass man auch sagt, ja, bei dem Thema finde ich irgendwie die Piraten cool, bei dem anderen Thema bin ich aber eher SPD und dass die Leute auch so abstimmen könnten. Und ich glaube, das ist auch so das Problem bei Koalitionen, dass man halt immer da ein Gesamtpaket kaufen muss. Und genau dasselbe Problem, was man dann als Partei im Bundestag hat, haben die Wähler beim Wahlzettel so, dann sagt man halt auch so, ja, die Person aus der Partei finde ich ja ganz glaubwürdig, aber dafür den anderen, nee, also ehrlich nicht.
Vielleicht nochmal so ein Ausblick in eine bisschen weitere Zukunft, so als kleine Spinnerei zum Abschluss. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du der Politik noch einige Jahre erhalten bleibst und vielleicht auch erfolgreich erhalten bleibst, welchen Ministerposten könntest du dir vielleicht in irgendeiner fernen Zukunft bei einer Wahl vielleicht in 4 oder 8 Jahren vorstellen?
Also ich würde am liebsten ja Innenministerin werden, denn die Innenminister der letzten Jahre waren für mich ehrlich gesagt immer so eine ja, so eine Art Hassfigur schon, weil sie ganz viele Überwachungsgesetze durchgeprügelt haben, die ich einfach total untragbar fand. Und ich fände, das wäre mal ein echter Paradigmenwechsel, wenn man mal einen Innenminister oder eine Innenministerin hätte, die sich für Grundrechte einsetzt. Das hat es so noch nie gegeben und das müsste es aber mal geben.